Guten Morgen. In den vergangenen Jahren, da durften Sandro und ich in einer evangelischen Landeskirche sein. Und eines der ganz großen Highlights zum Kirchenjahr, das waren die Konfirmationen. Die waren total feierlich und schick. Und viele der Konfirmanden trugen das erste Mal so richtig festliche Kleidung. Die Jungs Anzüge und Krawatten, die Mädchen Kleider, Hochsteckfrisuren und viel das erste Mal hochhackige Schuhe. Ein Tipp, den wir ihnen immer im Vorfeld gaben, ist, übt das Laufen auf diesen Schuhen, denn wird schwierig. Genau. Und eine halbe Stunde vor den Konfirmationen haben wir uns jedes Jahr mit den Konfirmanden im Jugendraum getroffen und sind dann feierlich mit ihnen hochgegangen und vor den Augen der gesamten Gemeinde und vor allen Dingen ihren Verwandten in die Kirche eingezogen. Und ihr könnt euch ja so ein bisschen vorstellen, wie aufgeregt diese Konfis in dieser letzten halben Stunde davor waren. Ja, zum Teil schnatterten sie, zum Teil saßen sie ganz still da, sagten gar nichts und war immer spaßig, also für mich. Nun, stellt euch mal bitte Tom vor. Tom, den gab es nicht echt, aber einen ganz ähnlichen Konfirmanden. Tom, der ist 14 Jahre alt, mittelgroß, hat braune Haare. Und 4 Wochen vor der Konfirmation war Tom mit seiner Mutter im Herrenbekleidungsgeschäft. Und dort haben sie einen schwarzen Anzug gefunden. Am Morgen der Konfirmation ist Tom extra früh aufgestanden, duschte sich, putzte die Zähne, zog seinen neuen Anzug an und die schicken Schuhe und verschickte natürlich erstmal ein paar Snapchats an all seine Freunde und machte sich dann auf den Weg zur Kirche. Alleine, denn er muss ja eine halbe Stunde früher da sein wie seine Eltern. Und auf dem Weg zur Kirche passierte es dann. Etwas, das Tom in dem Moment selbst gar nicht mitbekommen hat. Darum geht er einfach weiter. Geht in den Jugendraum runter, setzt sich und zeitgleich mit den anderen merkt er etwas. Er riecht, guckt an sich runter, unter die Schuhsohle und ja, da klebt was. Etwas, was da nicht kleben sollte und was noch kurze Zeit vorher im Darm eines Hundes war. Feierlichste Kleidung, Feststimmung und Hundekot. Irgendwie passt das nicht so ganz zusammen. Und darum ging es vor der Konfirmation für Tom erstmal in den Garten raus. Und auf einem Bein hüpfend hat er dann probiert, so großflächig es abzustreifen und dann mit einem kleinen Stock zwischen den Profiltiefen das rauszuholen. Das war für ihn nicht schön, das war auch ein bisschen unangenehm, aber notwendig. Und an diesem Morgen erlebte Tom etwas, und zwar, manchmal macht man sich beim Gehen, ohne es zu wollen, die Füße schmutzig. Und in der heutigen Predigt soll es genau darum gehen, um schmutzige Schuhe, Füße, und darum, wie man sie wieder sauber bekommt. Aber bevor ich zum Predigttext komme, möchte ich euch den Abend hineinnehmen, von dem dieser Predigttext handelt. Und zwar von diesem bestimmten Abend berichten alle 4 Evangelien. Und wenn wir die ganzen Berichte so zusammensetzen, bekommen wir ein ganz gutes Bild, was an dem Abend so in der Gänze passiert ist. Und zwar schon 3 Jahre lang ist Jesus immer wieder mit seinen Jüngern unterwegs. Er zog durch die Lande, predigte, heilte und feierte. Er hatte sein Kernteam von den 12 Jüngern und dazu noch ganz viele Frauen und Männer, die mit ihm gezogen sind. Und das war eine ganz spannende und aufregende Zeit. Eine Zeit voller Gemeinschaft, voller Wunder und Vollmächtigen der Predigten. Und kurz vorher zog er unter Jubelschreien nach Jerusalem ein. Total toll. Aber über all der Zeit hing für Jesus immer dieses Damoklesschwert. Er wusste, sein Leben auf der Erde wird irgendwann in einem grausamen Tod enden. Er wird sein Leben für das Leben seiner Leute geben und das wird für ihn schrecklich werden. Und jetzt, In dieser Situation wusste Jesus, seine Kreuzigung steht kurz bevor. Und die Bibel berichtet uns, dass Jesus Angst bekommen hat. Angst vor dem, was auf ihn zukommen wird. Und er sehnte sich danach, noch einmal mit seinen Jüngern das Passahmahl zu feiern. Dieses große jüdische Fest, bei dem man sich gegenseitig an die großen Taten Gottes erinnert. Sie liegen also alle gemeinsam um diesen großen Festtisch. Bei großen Feiern lag man um den Tisch und genießen dieses Festessen. Und so ein Passahmahl, das besteht aus ganz vielen verschiedenen Gängen, immer im Wechsel. Wein, Segensworte, irgendeine symbolische Speise, Wein, Segensworte, irgendeine und so weiter und so fort. Und mitten in diesem Fest steht Jesus auf und da startet jetzt der Bibeltext ein bisschen vorher. Und zwar das Kapitel 13 aus dem Johannesevangelium. Das Passafest stand unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Jetzt sollte er die Welt verlassen und wieder zum Vater gehen. Er hatte die Menschen immer geliebt, die in der Welt zu ihm gehörten. Und so liebte er sie bis zuletzt. Jesus saß an diesem Abend mit seinen Jüngern zusammen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zurück zu Gott gehen sollte. Er stand vom Tisch auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Danach trocknete er sie mit dem Tuch ab, das er umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete, was ich tue, das verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Petrus erwiderte, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete, wenn ich dich nicht wasche, dann gibt es keine Gemeinschaft mit mir. Da sagte Simon Petrus, Herr, dann waschen nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete, wer gebadet hat, der ist doch ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße waschen zu lassen. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er seinen Mantel an und nahm wieder Platz. Dann sagte er, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr habt recht, denn das bin ich. Ich habe euch die Füße gewaschen, ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Mitten im Feiern steht Jesus auf und fängt seinen Jüngern an, die Füße zu waschen. Warum das denn jetzt? Ich meine, es ist eine löbliche Geste, so der Chef wäscht seinen Leuten die Füße. Und das ist ja auch das, was wir oft mit Jesus verbinden. Er hilft, er ist demütig und so weiter. Und all das sind ja auch eigentlich ganz gute Dinge. Aber warum jetzt, in dieser Situation, an seinem letzten Abend, mitten während dem Passahmahl? Es hätten in 3 Jahren davor so viele Möglichkeiten gegeben, das zu tun. Während der Bergpredigt vielleicht, so vor allen Leuten, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Oder als er am See Genezareth gepredigt hat. Warum an diesem Abend? An einem Abend, an dem Jesus doch sowieso schon so angespannt ist, weil ihm dieser grausame Tod bevorsteht. An seinem letzten Abend. Er wusste, dass er am Tag drauf sterben wird. Und er wusste, dass ihm nur noch wenig Zeit bleibt, um den Jüngern die absolut wichtigsten Sachen nahezubringen. Und diese Fußwaschung, die schien für Jesus zu diesen wichtigsten Punkten dazuzugehören. Ich selbst habe mit der Fußwaschung immer Klos verbunden, also WCs. Einfach weil ich in Predigten oft dieses Beispiel gehört habe. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, das wäre als Leiter gar nicht seine Aufgabe gewesen und darum soll es bei uns auch so sein. In der Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Aufgaben und irgendwer muss halt die Klos putzen. Dient einander auch mit den weniger angesehenen Aufgaben. Für mich war es gar nicht so das Problem, denn ich bin gefühlt einer der wenigen, denen Klosputzen sogar Spaß macht. Aber eine andere Sache, die fällt mir dafür umso schwerer. Und lass uns nochmal in den Text reingehen. Jesus spricht davon, dass die Jünger rein sein sollen. Was meint er damit? Er sagt auch, dass Petrus an diesem Abend nicht Anteil, dass Petrus nicht an Jesus Anteil haben kann, wenn Jesus ihm nicht die Füße wäscht. Und dass einer, Judas, nicht rein sei. Und Jesus sagt, Petrus, im Moment verstehst du das nicht, was ich hier tue. Aber warte ab, sehr bald wirst du es verstehen. Außerdem betont Jesus, dass es ein Beispiel ist. Es geht hier um viel mehr als nur die körperliche Reinheit. Das wäre auch irgendwie seltsam so. Ihr seid alle rein, einer von euch nicht. Judas, du stinkst. Jesus spricht hier von einer anderen Reinheit. Einer Reinheit, die 11 der Jünger haben und der Verräter nicht. Jesus spricht davon, dass sie rein sind, weil sie zu ihm gehören. Weil sie ihm vertrauen, weil sie an ihn glauben. Es geht um die Reinheit von dem, was die Bibel Sünde nennt. Das von Gott Trennende, die kaputte Beziehung zwischen Gott und Menschen. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid rein. Diese Trennung zwischen euch und Gott, diese Trennung, die gibt es nicht mehr. Warum aber dann die Füße waschen? Reicht es denn nicht, wenn man sich so einmal für Jesus entscheidet und seine Sünden vergeben bekommt? Ich übertrage mal das Bild, welches Jesus hier gebraucht, so ganz plump. Beim Gang durchs Leben macht man sich schmutzig. Jeder der 11 reinen Jünger macht sich jeden Tag wieder neu schmutzig. Lehrt jeden Tag wieder neue Schuld auf sich. Schuld gegen Gott und Schuld gegeneinander. Und wir ja auch. Das Grundsätzliche, diese intakte Beziehung zwischen Gott und den Jüngern, die ist da. Sie sind rein. Und trotzdem ist es wichtig, dass Jesus ihnen die Füße wäscht. Übertragen, dass er uns das vergibt, was beim Gang durchs Leben jeden Tag uns wieder neu schmutzig macht. All die Momente, die eine Beziehungsstörung sind zwischen Gott und zwischen den Menschen gegeneinander, untereinander. Jesus sagt zu Petrus, du verstehst jetzt noch nicht, was ich hier tue, aber danach, gleich wirst du es verstehen. Und da möchte ich erzählen, wie es danach weiterging an dem Abend. Was war das, was Petrus verstehen sollte? Nachdem die Füße sauber sind, setzt sich Jesus wieder oder legt sich an den Tisch und das Passamal geht weiter. Aber plötzlich mittendrin verändert er den Ablauf und die Symbolik. Er nimmt das Brot, bricht es und erklärt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Und er nimmt den Wein und erklärt, das ist mein Blut, welches für euch vergossen wird. Jesus deutet das Passamal um. Er führt den Jüngern sehr bildlich vor Augen, dass er sterben wird. Für sie in unmittelbarer Zukunft. Und dass das der Kern seines Auftrags ist. Er erklärt sogar, dass er verraten wird. Er warnt sie davor, enttäuscht zu werden. Er ermutigt sie, auf den dritten Tag zu warten. Darauf, dass er wieder auferstehen wird. Dieses Gespräch, dieses Passamal, oder besser jetzt Abendmahl, muss so intensiv gewesen sein. Ein so bewegender Moment. Jesus erklärt bildlich, ich sterbe für euch. Ich habe Angst, aber ich tue es für euch und für Gott. Jesus öffnet hier sein Herz, lässt ganz tief blicken, bereitet die Jünger auf die nun kommenden schwierigen Stunden vor. Malt euch mal diese Szene vor Augen. Der ganze Raum ist still. Fokussiert auf Jesus, der von seinem Tod spricht. Brot und Wein hochhebt, selbst ganz bewegt ist. Und dann? Und dann bricht an der Stelle ein Tumult aus. Erstmal haben die Jünger das ganz dringende Bedürfnis rauszubekommen, wer der Verräter ist. Und dann fangen sie einen Streit an. Sie streiten sich darüber, wer denn der tollste Jünger ist, oder wie die Bibel das ausdrückt, wer der größte unter ihnen sei. Was für ein krasser Cut. Gerade noch ist Jesus am Reden, spricht von dem, worauf die Engelzeit an Beginn der Zeit warten, worauf all die Propheten über die ganzen Jahrhunderte hinweggewiesen haben. Das größte und wichtigste Geschehen der Weltgeschichte. Gott handelt. Und die Jünger? Die streiten sich, wer denn der Größte sei. Was für ein Kontrast. Gottes Handeln, menschliches Rumgezicke. Die Jünger verlieren komplett den Blick für die Priorität, für das, was in dem Moment wirklich wichtig ist, auch für sie. Denn sie sind es, die keine 3 Stunden später im Garten Gethsemane voller Panik davonlaufen werden. Jesus will ihnen was sehr Wichtiges zeigen. Und sie? Sie verlieren aufgrund von zwischenmenschlichem Rumgezickel das Wichtige aus den Augen. Das Wichtige aufgrund von Gezicke aus den Augen verlieren, das geht auch bei uns. Das geht auch bei mir. Jesus will reden, handeln und wir verpassen es, weil wir uns selbst im Blick haben. Unsere Eitelkeit, unseren Zorn, unsere Verletzung, unsere Vorlieben, unsere Position, unsere Begabungen und so weiter. Und ich ertappe mich selbst auch immer wieder dabei. Ein Beispiel aus einem früheren Gemeindekontext, so schön unverfänglich, weil keiner von euch die Person kennt. Es gab in der Gemeinde mehrere Lobpreisteams und in einem dieser Teams war eine Frau dabei, mit der ich mal heftig aneinander geraten bin. Und jedes Mal danach, wenn diese Frau im Lobpreisteam sang oder ihr Mann mal gepredigt hat, war ich wie blockiert. Gottes Reden, Handeln fand statt, aber nicht für mich. Und das ist total schlimm. Was wäre in dem Moment dran gewesen? Jesus gibt mit der Fußwaschung ein Beispiel und einen Auftrag. Ich habe euch die Füße gewaschen, jetzt wascht sie euch gegenseitig. Vergebt euch. Ich als euer Herr und Meister lebe euch das vor. Symbolisch in der Fußwaschung und im Abendmahl und keine 15 Stunden später sehr real am Kreuz. Und dieser Punkt muss Jesus unglaublich wichtig gewesen sein. Denn ungefähr ab dem Abendmahl hat Jesus nur noch gefühlt 2 Themen, über die er spricht. Sein Tod und die Einheit seiner Leute. Vergebt einander. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Warum war ihm das so wichtig? Weil er uns kennt. Ich hoffe, ich überspanne das Bild jetzt nicht, aber ist euch aufgefallen, dass Jesus jedem seiner Jünger die Füße gewaschen hat? Da gab es keinen, bei dem er sagte, nee, so deine Füße sind noch ganz okay. Jedem von uns passiert es, dass wir Menschen verletzen und dass wir verletzt werden. Auch in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft. Hier tanken wir für die Woche auf, hier begegnen wir Gott und hören ihn reden. Und all das geschieht in all den zwischenmenschlichen Auf und Abs, die einfach dazugehören. Weil man beim gemeinsamen Gehen sich einfach die Füße schmutzig macht. Das ist dann nichts Schönes und auch nichts Gutes, aber es ist einfach eine Realität, die da ist. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er da keine unrealistischen Erwartungen hat. Dass er nicht sagt, so, ich bin jetzt bei dem Himmel und dann muss es bei euch klappen. Was wäre das für ein Druck? Aber Jesus kennt uns. Er kennt dich. Er kennt dein Herz und deine Liebe zu ihm. Und deine Begrenzungen, auch deine Begrenzung zu lieben. Noch bevor er überhaupt weg ist, gibt er den Jüngern das Beispiel der Fußwaschung. Was für ein toller Gott. Und er macht damit klar, ja, sowas wird passieren. Aber dann verstockt nicht, lasst nicht zu, dass es euch verhärtet. Geht nicht in diese Gegenbewegung, durchbrecht dieses verletzte Menschen, verletzten Menschen. Schon gleich zu Beginn. Macht den Schmutz weg, bevor er sich festtritt. Ich muss mir, André, immer wieder diese Frage stellen. Wo verliere ich den Blick auf das Wichtigste, weil ich von irgendwelchen zwischenmenschlichen Sachen abgelenkt bin? Von Streit, von Enttäuschung, von Verletzung, von nicht beachtet werden, von nicht eingehaltenen Zusagen, von meinem eigenen Versagen. Oder einfach nur, weil der andere seinen Glauben anders lebt wie ich. Wo muss ich mir von Jesus die Füße waschen und wo muss ich anderen die Füße waschen? Wo darf ich von Jesus Vergebung erfahren und wo darf ich anderen vergeben? Und mit der Fußwaschung hat uns Jesus so ein total vielschichtiges Beispiel gegeben. Da steckt so viel drin. Leider kann ich aus Zeitgründen nur so manches anreißen. Aber dafür eine kurze Zwischenbemerkung. Hier geht es um zwischenmenschliche Konflikte unter den Jüngern und von Jesus in seiner Gemeinde. Es geht um die, die schon rein sind und dass sie eins bleiben. Wascht euch die Füße untereinander, sagt Jesus. Erstens, Jesus wusste, wer er war. Und vielleicht ist euch das beim Vorlesen vorher aufgefallen. Ich habe es vergessen, den Bibeltext ans Technikteam zu schicken. Der Vers 3. Jesus wusste, dass der Vater alles in seine Hand gelegt hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott zurückkehren sollte. Jesus war sich in dieser Situation ganz genau bewusst, wer er ist. Und dass auch dieser demütige Dienst, Füße waschen, das war eigentlich was für Sklaven, Frauen oder Kinder, nichts an seiner Position ändern wird. Wer bist denn du, wenn du zu Jesus gehörst? Dieser Vers aus Offenbarung 1,6 zum Beispiel. Ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Ihm, Jesus, gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Zu Mitherrschern in seinem Reich, zu Priestern und Propheten, zu Miterben, zu Kindern Gottes. Das bist du, wenn du zu Jesus gehörst. Und deine geistlichen Geschwister auch. Sich das mal immer wieder auf eine gute Art bewusst zu machen, kann helfen. So viele zwischenmenschliche Konflikte, besonders in Gemeinden, haben mit Unsicherheiten zu tun. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht beachtet, mein Einsatz wird nicht hoch genug geschätzt, aber auch, bin ich eigentlich gut genug für diese Gemeinschaft? Und dieser Wunsch, etwas sein zu wollen, der so tief in uns Menschen verwurzelt. Und gerade eine Gemeinde bietet da alle möglichen Felder, sich profilieren zu können. Doch da steckt dieses riesige Konfliktpotenzial drin. Jesus, der wusste genau, wer er ist, wer sein himmlischer Vater ist und wo er hingehen wird. Das darfst du auch wissen. Du darfst wissen, dass du nicht um dein Ansehen, deine Position oder deinen Wert kämpfen musst. Du darfst ganz entspannt hier sein. Zweitens, Jesus hat jedem die Füße gewaschen. Das ist das, was ich schon vorher meinte. Jesus hat jedem die Füße gewaschen. Es gab keinen, der nicht betroffen war. Und das ist auch in der Übertragung so. Erwarte keine Perfektion, weder von dir noch von anderen. Sei nicht schockiert, wenn doch Dinge passieren. Im ganz hohen Alter schreibt der Johannes den christlichen Gemeinden nochmal Briefe. Ist auch so ein bisschen so ein Fazit aus einem ganz langen Leben mit Jesus. Und er schreibt in 1. Johannes 1, Vers 7 und folgende. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott selbst im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann reinigt uns das Blut von jeder Schuld, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat. Wir machen Gott sogar zum Lügner, wenn wir behaupten, wir haben noch nie etwas getan, wodurch wir schuldig geworden sind. Dann wirkt sein Wort nicht in uns. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr keine Schuld auf euch ladet. Wenn aber dennoch jemand schuldig wird, dann haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und so uns mit Gott versöhnt. Eine christliche Gemeinschaft zeichnet sich nicht dadurch aus, dass keine Fehler gemacht werden, sondern wie sie damit umgeht. Ob sie Konflikte eskalieren lässt, weil Dinge nicht angesprochen werden dürfen, oder ob sie diesen gnädigen Umgang lebt, den Jesus vorgelebt hat. Ein Umgang, bei dem Wahrheit und Liebe zusammengehören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du all das hörst. Es kann sein, dass du das alles abnickst und dir denkst, ja, ist schön, dann super. Aber es kann auch sein, dass du das gerade hörst und dir denkst, tolle Worte und eigentlich auch ein tolles Konzept, aber nicht in meinem Fall. Da helfen jetzt keine schönen Worte mehr. Und der Zorn, der Ärger und deine Verletzung und deine Schuld krampft so dein Herz zusammen und du merkst, nee, da ist jetzt mehr dran. Füße sauber machen kann manchmal ganz schnell gehen. Manchmal kann es aber auch ein ganz langer Prozess sein. Dann, wenn es tiefere Sachen sind, Dinge, die wirklich wehgetan haben oder Dinge, die tief im Charakter verankert sind. Wenn du merkst, dass da bei dir mehr ist, Dinge, die immer wieder hochploppen, Dinge, mit denen du nicht abschließen kannst, dann sprich unser Seelsorgeteam an. Sie möchten gerne mit dir gemeinsam Jesus um seine Hilfe bitten. Aber egal, wie lang die Fußwaschung dauert, der Start ist immer die Erkenntnis aus dem dritten Punkt jetzt. Jesus nennt seine Jünger rein. Egal, ob du der bist, dem die Füße gewaschen werden, oder der anderen die Füße wäscht. Die Basis ist immer, Jesus nennt dich rein, egal was passiert ist. Weil deine Beziehung nicht von deinen Taten oder deinen Gefühlen abhängig ist, sondern von seiner Gnade, von seinem Geschenk. spricht dir oder deinem Gegenüber nicht den Glauben ab, nur weil etwas mal schiefgelaufen ist. Vierter Punkt. Petrus hatte die Chance, Nein zu sagen. Jesus bot Petrus an, ihm die Füße zu waschen. Aber er zwang Petrus nicht. Er hat Petrus nicht irgendwie überwältigt, ihn mit Panzertape auf den Stuhl fixiert und dann mit Gewalt seine Füße Sand gestrahlt. Man kann niemanden zum Frieden zwingen. Paulus schreibt mal dazu, ist es möglich? Und so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Römer 12, Vers 8. Wir sollen mit allen Menschen Frieden haben. Nur manchmal ist genau das eben nicht möglich. Wir bemühen uns noch so sehr, aber der andere will nicht. Vielleicht auch, weil wir etwas getan haben, was ihn verletzt hat und er uns jetzt nicht vergeben kann. Oder einfach nur, weil er keine Lust hat, mit uns im Frieden zu leben. Paulus sagt, soweit es möglich ist. Und das ist ganz wichtig, denn sonst lässt dich manche Beziehung verzweifeln. Ich habe da mal ein ganz gutes Bild gesehen. Eine Kette, die besteht aus verschiedenen Kettengliedern, die ineinander verbunden sind. Und solange diese Kettenglieder verbunden sind, ist die Kette stabil. Übertragen, die Beziehung ist heil. Aber was passiert jetzt bei einem Streit oder einer Verletzung? Die starke Verbindung der Kette löst sich auf. Der Streit ist da und beide Kettenglieder sind offen. Und nun schreibt Paulus, deine Aufgabe ist es nicht mit aller Gewalt irgendwie die Beziehung zu retten, sondern deinen Anteil der Kette zu schließen. Was der andere macht, das ist dessen Verantwortung. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis von Paulus, denn wir können nicht mit jedem Menschen in Frieden leben. Das zu glauben, wäre so eine Utopie, ein Ding, an dem Menschen kaputt gehen können. Kaputt gehen, weil sie anfangen, dann irgendwann faule Kompromisse zu machen, damit diese Kette geschlossen wird. Ihre ethischen Grundsätze zu verraten, nur um ja diese Beziehung zu retten. Oder kaputt gehen, weil sie sich doch selbst immer wieder die Schuld geben, obwohl die andere Seite die Kette nicht schließen will. Und sie fangen an, sich immer wieder für alles zu entschuldigen, immer und immer wieder. Zum Füßewaschen gehört auch immer das Gespräch dazu, wie man in Zukunft vermeiden kann, dass die Füße nicht mehr schmutzig werden. Ich bin halt so Basta, hilft da nicht weiter, sondern es kann manchmal dieser ganz lange Prozess sein. Ein gemeinsamer Austausch, vielleicht einen dritten noch dazu holen. Das kann ganz lange gehen, aber das Ziel ist immer diese intakte Gemeinschaft. Deine Aufgabe ist nicht die Rettung der Beziehung, sondern von deiner Seite aus alles zu tun, dass dein Kettenglied geschlossen ist. Um Vergebung bitten, wo du wirklich Mist gebaut hast. Gutes zu tun, wo es Sinn macht. Aber du kannst und darfst keinen Menschen zum Frieden zwingen. Es bleibt die Entscheidung des Gegenübers, was er damit macht. Tom, der stand im Garten, den einen Fuß nur im Socken auf einer Bank abgestützt und humpeln und mit dem anderen den Schuh in der Hand und mit einem kleinen Stock kratzte er den Schmutz raus. Wie gesagt, das war nicht schön, nicht appetitlich, aber total notwendig. Und dann ging er rein und konnte feiern. Beim Einsetzungsgottesdienst habe ich euch erzählt, dass sich dieser ganze Berufungsprozess wie so eine Verliebungszeit angefühlt hat. Und das stimmt immer noch. Und kennt ihr dieses frisch verliebt sein? Uns geht es mit euch immer noch so und das ist toll und ehrlich, ihr macht es einem auch echt leicht. Und trotzdem, irgendwann wird es mal passieren, obwohl ich das nicht will, dass ich mir beim Gehen die Füße schmutzig mache, dass ich jemanden verletze oder jemand mich verletzt. Das wird passieren, weil wir gemeinsam unterwegs sind. Lasst uns dann den Schmutz entfernen, bevor er sich festtritt. Weil Jesus uns das vorgelebt hat, weil er uns rein machte und weil er uns dabei hilft, zu seiner Ehre und damit alle Welt erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Amen.